Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gestern hatten wir hier in der Sendung eine kurze Meldung zu einem eben gestarteten Experiment auf der Internationalen Raumstation. Es ging um Rotwein, der da jetzt ein Jahr lang die Erde umkreist, um zu schauen, wie Mikrogravitation und kosmische Strahlung sein Bouquet verändern. Klingt wie ein Scherz, ist aber seriöse Wissenschaft, wie uns einer der beteiligten Forscher gleich erklären wird. Außerdem sprechen wir über den Appell von über 11.000 Wissenschaftlern, die vor einem weltweiten Klimanotstand warnen und wollen mal fragen, was bringt so ein kollektiver Weckruf eigentlich noch, wo die Fakten doch schon lange alle auf dem Tisch liegen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zuerst schauen wir aber nach Großbritannien. Im Jahr 2012, als Boris Johnson noch Bürgermeister von London war, da schrieb er im Telegraph, dass die Entwicklung der Fracking-Technologie eine wunderbare Nachricht für die Menschheit sei. Der heutige Premierminister forderte damals, die Regierung sollte dafür sorgen, dass überall, wo es geht, gefrackt wird, um Erdöl und Gas auch aus unkonventionellen Lagerstätten zu pressen. Eine Weile wurde dann auch munter gefrackt in Blackpool im Nordwesten Englands. Doch am Samstag vollzog die Regierung, deren Chef Boris Johnson inzwischen ist, eine Kehrtwende und verhängte ein Moratorium, das die Arbeiten gestoppt hat. Frage an die studierte Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhlich. Wie kam es denn zu diesem plötzlichen Meinungsumschwung?
Einfach deshalb, weil in der Woche zuvor die mit dem ganzen Projekt befasste Regierungsbehörde, die Oil and Gas Authority, einen Bericht herausgebracht hat. Und dieser Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass das Fracking für die Menschen, die dort leben, ja inakzeptable Konsequenzen haben könnte. Und es geht dabei um Risiken wie Grundwasserverschmutzung oder eben auch die Erdbeben, die ja immer wieder durch Fracking entstehen können.
Beim Fracking wird ja ein Gemisch von Wasser, Sand und Chemikalien in den Untergrund gepresst, um dort im Gestein Risse zu erzeugen, die den Weg dann freimachen für das Öl und Gas, das man fördern will. Dass dabei kleine Erdbeben auftreten, ist ja eigentlich normal, oder?
Das ist ganz normal, das gehört dazu. Aber diese Erdbeben sollten eigentlich auch alle nicht spürbar sein. Nur in der Realität kam und kommt es immer wieder zu stärkeren Beben, zu Beben, die sogar Gebäudeschäden hervorrufen können. In Kanada 2016 beispielsweise gab es ein Beben der Stärke 4,8. Jetzt hat man gesagt, okay, das kriegen wir in den Griff, indem wir so eine Art Ampelsystem einführen. Sprich, man definiert vorneweg einen Grenzwert. Wenn der überschritten wird bei einem Beben, dann werden die Arbeiten gestoppt. Die Erde soll einmal zur Ruhe kommen und dann erst kann weitergemacht werden. Und dieser Grenzwert liegt in Großbritannien bei 0,5.
Und was hat man in Blackpool gemessen? Offenbar heftigere Erschütterung.
Man hatte diesen Grenzwert und 2011 hatte die Firma Quadria Resources, die dort tätig ist, zum ersten Mal gefrackt. Und dabei sind dann Beben der Stärke 1,5 und 2,3 aufgetreten. Die Arbeiten wurden unterbrochen. Im vergangenen, 2018, ging es dann wieder los. Und auch da wurde der Grenzwert überschritten, insgesamt 6-mal. Und das stärkste Beben war 2,9 und damit war wieder aus. Quadria, das hat man gehört, soll sich darum bemüht haben, bei der Regierung eine Erhöhung dieses Grenzwerts zu erreichen. In den USA beispielsweise liegt dabei 2,0.
Das wäre natürlich für das Unternehmen die einfachste Lösung gewesen. Weiß man denn, was da schief lief? Also was passiert da genau im Untergrund in Blackpool?
Im Untergrund hat man jetzt aufgrund der Daten, die gewonnen worden sind, eine bis dahin unbekannte Störung entdeckt, die aktiviert worden ist. Das ist jetzt nicht besonders verwunderlich. Der Untergrund ist voller Störungen, die wir nicht kennen und die vielleicht aktiviert werden können durch solche Aktivitäten. Und deshalb hat die Oil and Gas Authority jetzt halt auch diese Studie rausgegeben. Und dabei ist dann rausgekommen bei einem Gutachten, dass dort Beben der Stärke 3,5 möglich werden. Und ein anderes Gutachten geht sogar von Magnituden 4,5 aus, auch wenn die unwahrscheinlich seien. Das war dann zu viel.
Das sind natürlich dann aber schon Magnituden, die ernsthafte Schäden und auch Verletzte letztlich verursachen können. Deshalb wurde jetzt die Notbremse gezogen. Ist das denn dauerhaft oder befristet jetzt?
Erstmal befristet. Die Energieministerin Andrea Leadsom hat gesagt, dass es immer noch eine riesige Chance sei für Großbritannien, dieses Fracking, dass es aber nur dann weitergehen werde, wenn es unumstößliche Beweise gäbe, dass es harmlos ist. Kritiker von Boris Johnson sagen, das ist eh alles nur Wahlkampfmanöver. Jetzt ist die Frage, was macht eigentlich die Industrie? Denn Zunächst gab es ein Gutachten 2013 vom britischen Geologischen Dienst, der gesagt hat, wenn wir das alles fördern, dann können wir den Gasbedarf Großbritanniens für 50 Jahre lang decken. Und jetzt gibt es ein anderes Gutachten von der University of Nottingham mit moderneren Methoden und die sagen 5 bis 7 Jahre. Und da ist die Frage, lässt sich die Industrie wirklich darauf weiter ein?
Und die Frage ist auch, ob das Risiko das dann letztlich wert ist. Schauen wir vielleicht zum Schluss noch ganz kurz nach Deutschland. Da ist ja Fracking zum Fördern von Schiefergas bis auf Weiteres verboten. War das im Licht der Entwicklung in England jetzt eine kluge Entscheidung?
Das war eine kluge Entscheidung und man schaut in Deutschland jetzt erstmal nach, was passiert eigentlich wirklich. Dafür gibt es 4 Erkundungs-Fracking-Maßnahmen und zum 31.12.2021 sollen die Ergebnisse vorliegen, sodass man dann überprüfen kann, bleibt es beim Verbot oder gibt es noch andere Maßnahmen, die man eingehen sollte.
Das Thema wird uns sicher weiter beschäftigen. Zum Fracking-Moratorium in Großbritannien und zur Lage in Deutschland Informationen von Dagmar Röhlich. Vielen Dank dafür. 11.000 Wissenschaftler, darunter 900 aus Deutschland, warnen vor einem weltweiten Klimanotstand. In einer gemeinsamen Erklärung im Fachmagazin Bioscience schreiben sie, wenn sich nichts grundlegend ändert, droht durch die Erderwärmung unsägliches menschliches Leid. Die Forscher untermauern diese These mit vielen Fakten und Grafiken zum Klimawandel und seinen Folgen, aus denen hervorgeht, wenn wir die Veränderung der Ökosysteme auf ein erträgliches Maß begrenzen wollen, dann müssten wir schnell viel mehr tun als bisher. Im jüngsten Bericht des Weltklimarates war das so ähnlich auch schon alles zu lesen, was die Frage aufwirft, was bringt so ein kollektiver Weckruf jetzt noch? Marie-Louise Beck ist die Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums DKK, das die wichtigsten Klimaforscher hierzulande repräsentiert und sich auch Gedanken darüber macht, wie kommuniziert man das Thema eigentlich am besten? Ich habe Sie vorhin gefragt, ist dieser Appell der 11.000 jetzt wirklich geeignet, das öffentliche Bewusstsein für die Problematik zu schärfen? Oder erreichen die Wissenschaftler damit nicht wieder nur jene, die das sowieso alles schon wissen?
Ja, das ist immer schwierig. Ich denke, es ist und bleibt Aufgabe der Wissenschaft, Fakten zu präsentieren, möglichst verständlich, die Belege zu liefern. Und das bedeutet eben in Bezug auf Klimawandel warnen und mahnen, auch zu zeigen, dass ein großer Konsens besteht darin, was die Gefahren und die Risiken des Klimawandels sind. Das ist jetzt mit diesen 11.000 Unterschriften wieder eine Art, das darzulegen. Der IPCC macht nichts anderes. Über 1.000 Wissenschaftler arbeiten an den Texten und geben der Bevölkerung oder den Politik der Öffentlichkeit Orientierung, indem sie sagen, schaut her, das ist gutes, vielfach getestetes Wissen, hinter dem ganz viele Wissenschaftler, die überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler auch stehen. Aber wir sagen als DKK, dass man bei diesem Warnen und Mahnen nicht stehen bleiben kann. Sonst läuft man Gefahr, dass Menschen, gerade die jetzt sich nicht ständig mit dem Thema Klimawandel befassen, schnell abschalten, dass sie auch verdrängen, weil es so ein großes Problem zu sein scheint, was man gar nicht mehr bewältigen kann. Es gibt auch in der Psychologie diese interessante Reaktion der Reaktanz, also quasi Trotzreaktion. Ja, wenn es schon so schlimm ist, dann mache ich erst recht jetzt mal 3 Weltreisen hintereinander oder mache erst recht dies und das. Das sind die Risiken, in die man läuft, wenn man nur warnt und mahnt. Und wir haben einen großen Kongress gemacht, wo wir uns genau darüber unterhalten haben, was sind denn die anderen Bestandteile, die in der Kommunikation sein müssen, um da weiterzukommen.
Da geht es in der Regel um Lösungsstrategien dann, ne, die man auch anbieten muss.
Genau, dass wir nämlich nicht nur über den Stand des Problems sprechen, sondern dass wir auch über die Lösungen sprechen. Und da ist eben eine ganz wichtige Botschaft, technisch und wirtschaftlich gibt es schon unglaublich viele gute Lösungen. Unser Eindruck ist, dass die Technik und die Wirtschaft weiter ist als die Politik derzeit. Nehmen Sie nur die rein technischen Kosten für Strom aus Photovoltaik. Das bewegt sich zwischen 2 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Und es wird ja derzeit weltweit fast monatlich ein neues, größtes Solarkraftwerk auch eröffnet. Also es liegen gute Lösungen auf dem Tisch. Sie müssen jetzt einfach mal in einer koordinierten Art und Weise aufgegriffen werden. Ein anderes Thema, was uns auch beschäftigt hatte, war, lasst uns mehr über Chancen reden, weniger über Verzicht. Natürlich geht es darum, bestimmte Dinge können in einer dekarbonisierten Welt nicht mehr stattfinden, aber nehmen Sie die autofreie Stadt. Selbst wenn es keinen Klimawandel gäbe, wäre es für viele Menschen in der Großstadt eine Erlösung, wenn wir nicht mehr durch diese Blechlawinen müssten und wir nicht mehr Angst um unsere Kinder haben müssten bei dem dicken Autoverkehr.
Bleiben wir bei den Lösungsvorschlägen nochmal. In der Publikation in Fachjournal Bioscience werden ja konkrete Vorschläge gemacht für verschiedene Themenfelder. Also da wird gefordert, wir müssen auf erneuerbare Energien umsteigen, Treibhausgase reduzieren, Wälder und Moore besser schützen, weil die ja bekanntermaßen CO2-senkend sind. Da mögen die meisten wahrscheinlich noch mitgehen. Schwieriger wird es dann, wenn die Wissenschaftler eben auch fordern, und das tun sie, die Menschen sollten weniger Fleisch essen und weniger Kinder bekommen. Überschreitet die Wissenschaft da nicht eine Grenze, was auch ihre eigene Deutungshoheit angeht?
Also ich habe jetzt nicht diesen ganzen Text im Kopf, aber ich denke, es sind ja diese Grafiken dargestellt, die sehr deutlich und sehr genau beschreiben, mit welcher Rasanz wir unglaublich tiefgreifende Veränderungen momentan anstoßen und auch auf kollabierende Ökosysteme zusteuern. Ist ja nicht umsonst dieser Text in Bioscience, also bei den Biologen, veröffentlicht worden. Und die Lesart könnte vielleicht auch so sein, dass man sagt, die Konsequenzen aus diesem Befund sind natürlich, dass wir bestimmte Dinge ändern müssen. Nichts anderes sagt auch der IPCC, dass er sagt, drastische Emissionsänderungen, Veränderungen in allen Sektoren, also überall muss es anders werden. Das ist die Message, die der IPCC-Bericht 1,5 Grad globale Erwärmung sendet. Ob man jetzt so weit geht, was zur konkreten Kinderzahl zu sagen, das ist vielleicht schwierig. Aber die Tatsache, dass der Planet begrenzt ist und wir uns auch auf diese Begrenzung einlassen müssen, das ein Stück weit auszubuchstabieren, das ist vielleicht angesichts der Tatsache, dass hier ein Problem besteht, was wir als Menschheit noch niemals hatten. Wir haben keine kulturellen Vorbilder für das Verlassen eines Klimas, das sich halbwegs im Gleichgewicht befindet. Angesichts dieser Tatsache ist es zumindest verständlich, dass die Autoren das machen. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig. Also alle Menschen wissen, dass Krieg eine fürchterliche Situation ist und dass man das politisch möglichst vermeiden muss. Wir haben aber kein kulturelles Verständnis dafür, was es bedeutet, das Klimagleichgewicht zu verlassen. In der gesamten Menschheit hat es das nicht gegeben. Und das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit, die uns auch in der Kommunikation immer wieder begegnet. Wie kann man das kommunizieren, ohne zu alarmistisch zu sein, die Menschen zu sehr zu frustrieren und gleichzeitig zu sagen, es ist ernst, aber wir sind nicht hilflos.
Im ersten Satz dieses Appells ist zu lesen, Wissenschaftler haben eine moralische Pflicht, die Menschheit deutlich vor jeder katastrophalen Bedrohung zu warnen und die Lage zu schildern, wie sie ist. Wie sollte die Politik jetzt diesen Ball aufgreifen?
Ich denke, es ist schon Verpflichtung der Politik, der Wissenschaft zuzuhören. Aber natürlich geht es nicht so weit, dass die Politik genau das ausführt, was Wissenschaft vielleicht auch in diesem Fall sagt oder empfiehlt, sondern die Politik muss schon nochmal ihre eigenen Wege gehen. So, das wäre ein technizistisches Verständnis, was wir im DKK nicht haben. Ja. Die Politik muss die Botschaften für sich selbst reflektieren und daraus die entsprechende Politik ableiten. Es sind ja momentan sehr, sehr viele Aktionen und sehr viele Initiativen unterwegs, auch in der Wissenschaft. Und vermutlich ist es am Ende die Summe der Initiativen, die möglicherweise eine Veränderung ausmachen. Das Thema Klimawandel ist so unglaublich komplex, dass es, denke ich, weder mit einem Aufruf getan ist, es ist auch nicht mit einem Klimabericht getan. Der IPCC schreibt ja gerade an seinem 6. Sachstandsbericht. Es sind vermutlich mehrere, weil wie gesagt, wir haben kein kulturelles Vorbild, wie man als Gesellschaft mit einem Klima, das aus dem Gleichgewicht geraten ist, umgehen kann. Insofern betreten wir hier Neuland und brauchen wahrscheinlich noch viel mehr Input von der Wissenschaft, womit wir in Zukunft zu rechnen haben.
Sagt Marie-Louise Beck, die Geschäftsführerin des Deutschen Klimakonsortiums DKK. Rotwein im Weltraum, das war eine Meldung des Start-up-Unternehmens Space Cargo Unlimited aus Luxemburg, der bei uns in der Redaktion gestern für Heiterkeit sorgte. Denn es ging da um ein eben gestartetes Experiment, für das 12 Flaschen Wein zur internationalen Raumstation gebracht worden sind. Allerdings nicht, um da getrunken zu werden, sondern um dort oben, fern der Erdanziehung, in aller Ruhe ein Jahr zu altern. Der Zellbiologe Dr. Michael Lebert von der Uni Erlangen ist an dem Versuch beteiligt. Ich habe ihn vorhin gefragt, ist das jetzt ein Cabernet Sauvignon oder ein Merlot, den Sie in den Orbit geschossen haben?
Sowas weiß ich immer alles nicht so ganz genau. Es dreht sich um roten Wein aus der Region Bordeaux. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das viele Leute zum Schmunzeln gebracht hat. Es war in der Vorbereitung auf das Experiment relativ schwierig, das bei der NASA überhaupt irgendwie durchzubekommen und denen es klarzumachen, dass es jetzt nicht um irgendwie roten Wein in der Form von alkoholischem Getränk geht, sondern dass wir tatsächlich ernsthafte wissenschaftliche Experimente damit planen.
Bevor wir auf die Experimente zu sprechen kommen, erklären Sie mal ganz schnell, in welcher Form liegt dieser Wein jetzt da oben vor an Bord der ISS?
Genauso, wie Sie ihn auch normalerweise vorliegen haben, tatsächlich in Glasflaschen. Das sind die Originalflaschen. Davon gibt es jetzt 12 da oben auf der Raumstation und 12 in der Region Bordeaux, die den gleichen Bedingungen ausgesetzt werden. Und das benutzen wir dann als die sogenannte Bodenkontrolle.
Was genau passiert da mit dem Wein jetzt dort oben?
Da passiert genau das Gleiche, was hier unten auch passiert, nämlich das sogenannte Aging oder das Altern und die Reifung des Weines. Und das ist ein Prozess, der witzigerweise zwar schon seit Äonen benutzt wird von Menschen zur Haltbarmachung von Lebensmitteln und zur Verbesserung von Lebensmitteln, aber kaum verstanden ist. Und das hat damit zu tun, dass hier auf der Erde der Sauerstoff allgegenwärtig ist und durch die normale Konvektion, das heißt die Veränderung, die wir in der Bewegung von Flüssigkeiten zum Beispiel drin haben, die auf Dichteunterschieden beruhen. Das heißt, etwas wärmere Bereiche, die steigen nach oben, etwas kältere Bereiche, die fallen nach unten. Und so gibt es immer Durchmischungseffekte von dem Sauerstoff. Deswegen können wir kaum richtig sagen, was der Sauerstoff tatsächlich eine Rolle spielt bei der Reifung. Und werden das jetzt untersuchen, weil oben auf der Raumstation haben wir praktisch keinerlei Gravitation, keine Schwerkraft. Damit gibt es auch keine Konvektion und damit gibt es auch keine Durchmischung. Und es gab schon Experimente auch mit alkoholischen Getränken. Das war damals Whisky und der ist deutlich schneller gealtert. Und das Besondere an Wein als Flüssigkeit ist, dass es ein sogenanntes Multikomponentensystem ist. Da gibt es also sehr viele Sachen drin. Da gibt es natürlich erstmal Wasser, das ist ja schon klar. Es gibt dann auch noch Zucker, es gibt Alkohol, aber daneben noch jede Menge von anderen Substanzen, zum Beispiel Polyphenole, Kolloide, Kristalle. Und die wechselwirken alle miteinander im sogenannten positiven oder negativen Feedback-Mechanismen. Das hört sich jetzt ein bisschen abgehoben an, aber das ist genau das Gleiche, was in jeder Zelle stattfindet. Deswegen ist Wein so ein interessantes Objekt, sich das da anzuschauen.
Das erklärt auch, warum Sie dabei sind, weil Sie sind ja Zellbiologe von Haus aus.
Genau.
Wahrscheinlich aber auch Weintrinker, vermute ich mal.
Ja, selbstverständlich.
Alles andere,
das ist Einstellungsvoraussetzung.
Alles andere hätte mich überrascht. Was passiert denn dann mit diesen Weinflaschen, wenn die zurück sind? Jetzt zu denken, die würden dann verkostet, wäre zu naiv, oder?
Das ist zu naiv, genau. Also in Bordeaux gibt es ein weltberühmtes Weininstitut, das ist ISVB. Und dort gibt es den Direktor desselbigen, das ist der Philippe Darrier. Der ist Spezialist für flüchtige Verbindungen, aber auch für Polyphenole. Und der wird dann tatsächlich mit ausgefuchsten und ausgereiften wissenschaftlichen Methoden erstens Proben entnehmen, also ohne dass jetzt Sauerstoff dazukommt, ohne dass es groß geschüttelt wird oder sowas. Und dann wird mit Gaschromatographie, mit Massenspektroskopie und so weiter werden die Substanzen bestimmt. Und dann wird das Ganze verglichen mit dem, was in den Proben stattgefunden hat, die hier auf der Erde gelagert worden sind. Und wir erhoffen uns daraus Rückschlüsse darauf, wie der Alterungsprozess, wie der Reifungsprozess dann überhaupt verläuft.
Könnte das dann dazu führen, dass man künftig Weinproduzenten Tipps geben könnte, was sie anders oder besser machen können? Wobei die Gravitation abschalten ist ja schwierig bei irdischen Kellern.
Das ist dann relativ schwierig. Ja und nein. Wir gehen davon aus, dass wir eine ganze Menge Ergebnisse haben werden, die dazu führen, dass man die Lagerung des Weins wahrscheinlich verändern kann, um den Reifungsprozess gezielter zu steuern. Das ist immer noch so ein bisschen Voodoo. Witzigerweise ist ein Neffe von mir, der ist Weinmeister, Kellermeister, und der sagt, das ist halt 90% Bauchgefühl und 10% ist das Technologie. Und wir wollen die 90% Bauchgefühl vielleicht auf 80% oder 70% drücken.
Und was ist mit der Idee, da vielleicht ein künftiges Geschäftsmodell zu entwickeln? Wein hoch zur ISS, nach einem Jahr wieder runter und für das 100- oder 1000-fache verkaufen?
Ja, mit dem Wein darauf und in den Mengen, mit denen sich das lohnen würde, wird das wahrscheinlich alles überhaupt nicht funktionieren. Nee, was wir versuchen, ist einen Prozess zu etablieren, der tatsächlich dann auch mit lebendigem Gewebe oder mit lebendigen Organismen stattfinden wird, der die Schwerelosigkeit und die Strahlung, die wir da oben haben, ausnutzen, um eine gezielte Evolution auszulösen. Das nennen wir bei uns die Guided Evolution.
Abschließende Frage zum Schluss gestellt. Hand aufs Herz, ist da dann nicht von den 12 Flaschen wenigstens eine zurückgelegt, um mit den beteiligten Forschern irgendwann doch probiert zu werden?
Nein, leider nicht.
Tut mir leid für Sie.
Ja.
Soweit das Gespräch mit Michael Leber, der ist Zellbiologe und Weinliebhaber an der Uni Erlangen. Wir machen hier ganz nüchtern weiter mit den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
Die Stimulation der weiblichen Klitoris dient nicht allein dem Lustgewinn der Frau, sie spielt auch eine wichtige Rolle für den Fortpflanzungserfolg. Das berichten US-Forschende im Fachjournal Clinical Anatomy. Das Reizen der Klitoris löse im Hirn Reaktionen aus, die zu Veränderungen im weiblichen Genitaltakt führen. Zu den beschriebenen Effekten gehören unter anderem eine gesteigerte Durchblutung und Befeuchtung der Vagina, vor allem aber eine veränderte Position des Gebärmutterhalses. Dieser wird ein wenig zurückgezogen, sodass die Spermien etwas länger benötigen, um zur Eizelle zu gelangen. Das gibt ihnen Zeit, bestimmte Reifeprozesse zu durchlaufen, die einer erfolgreichen Befruchtung der Eizelle dienlich sind.
Eine Krebskrankheit bei Muscheln ist ansteckend.
Und sie verbreitet sich weltweit, das berichten US-Forschende im Fachjournal eLife. Sie konnten nachweisen, dass eine bei Miesmuscheln auftretende Krebsform namens Neoplasie von Muschel zu Muschel übertragen werden kann. Die Krebszellen wirken wie ansteckende Krankheitserreger. Überraschenderweise stellten sie dabei auch fest, dass die Krebszellen bei Miesmuscheln vor den Küsten Argentiniens und Chiles genetisch nahezu identisch sind mit solchen von Miesmuscheln aus Frankreich und den Niederlanden. Da Miesmuscheln rund um den Äquator nicht vorkommen, sollte eine Ansteckung über eine derartige Distanz eigentlich gar nicht möglich sein. Die Forscher vermuten, dass die Schifffahrt unbeabsichtigt dazu beigetragen hat, krebskranke Muscheln zu verschleppen.
Wir lernen am besten, wenn wir jedes siebte Mal einen Fehler machen.
Aus Fehlern lernt man, heißt es. Zu viele Fehler wirken allerdings frustrierend. Und bei einer zu einfachen Aufgabe fehlt die nötige Herausforderung für einen Lernerfolg. Wo liegt da der goldene Mittelweg? Forscher der University of Arizona glauben, ihn gefunden zu haben. Die ideale Fehlerquote, aus der die steilste Lernkurve resultiert, liegt bei rund 15%, schreiben sie im Fachmagazin Nature Communications. Zu dem Ergebnis kamen sie mit einer Reihe von Experimenten, bei denen Computer mit Hilfe maschinellen Lernens verschiedene Aufgaben erfüllen mussten. Die Computer lernten dabei stets am schnellsten, wenn die Schwierigkeit so gesetzt war, dass sie mit ihren Antworten in 85% der Fälle richtig lagen oder andersherum in 15% der Fälle falsch.
Zähes Wasser macht Eis glatt.
Dass Schlittschuhe über Eis gleiten können, hängt mit einem dünnen Wasserfilm zusammen, der unter dem Druck der Kufen auf dem Eis entsteht. Messungen französischer Forscher haben gezeigt, dass diese wässrige Grenzschicht unerwartete Eigenschaften besitzt. Sie besteht aus einem Gemisch von flüssigem Wasser mit Eiskristallen. Dabei ist sie zäh wie Öl. Wenn Scherkräfte durch die gleitenden Kufen einwirken, nimmt ihre Viskosität allerdings ab. Diese sogenannte Scherentzähung wurde als Eigenschaft noch nie zuvor bei Wasser beobachtet. Die Wissenschaftler machten ihre Entdeckung mit einem speziellen Rasterkraftmikroskop. Damit können die feinen Schwingungen und Kräfte gemessen werden, die auftreten, wenn eine millimetergroße Glaskugel über eine Eisoberfläche streicht. Das lässt Rückschlüsse über die Dicke und weitere Eigenschaften des Wasserfilms zwischen Eis und Glaskugel zu.
Rotwild passt sich an den Klimawandel an.
Das haben britische Forscher zumindest bei der Rotwildpopulation auf einer Insel vor der Westküste Schottlands beobachtet. Wie sie im Fachmagazin PLOS Biology berichten, bringen die Hirschkühe auf der Isle of Rum seit den 1980er Jahren ihre Jungen immer früher zur Welt. Die Veränderungsrate beträgt rund 3 Tage pro Jahrzehnt. Das hängt zum einen mit Verhaltensanpassungen der Tiere an wärmere Temperaturen zusammen. Die Forscher fanden allerdings auch Hinweise auf genetische Veränderungen. Auf der Isle of Rum läuft seit 45 Jahren eine Langzeitstudie, bei der Populations- und genetische Daten des Rotwilds erfasst werden.
Vielen Dank für die Meldung. Lucian Haas war das.
Sternzeit, 6. November. Der Schrecken der 40.000 Satelliten. Die US-Firma SpaceX plant ein riesiges Netzwerk aus womöglich mehr als 40.000 Satelliten. Sie sollen in 3 Höhen die Erde umkreisen. 350, 550 und mehr als 1.100 Kilometer hoch. Starlink, so der Name dieses Projekts, soll in rund 6 Jahren jeden Punkt der Erde mit schnellem Internet versorgen. Doch schon nach dem ersten Start von 60 Satelliten Ende Mai gab es große Aufregung. In den ersten Tagen zogen die Satelliten als lange Kette über den Nachthimmel. Astronomen fürchten, bald gäbe es keinen Sternen, sondern nur noch einen Satellitenhimmel. Ganz so dramatisch wird es allerdings nicht. Die meiste Zeit des Jahres sind die Satelliten nachts im Schatten der Erde und allenfalls kurz nach oder vor der Dämmerung zu sehen. Über Mitteleuropa sind die Satelliten im Sommer aber in der Tat die ganze Nacht über im Sonnenlicht. Da könnten dann stets Dutzende Starlings über den Himmel laufen. Elon Musk, der Chef von SpaceX, wurde von der Aufregung offenbar etwas überrascht. Er verteidigte sich unter anderem mit einer Twitter-Nachricht, die internationale Raumstation sei auch sehr groß und habe Licht an. Schnell wurde er darauf hingewiesen, dass die ISS nur deshalb hin und wieder zu sehen ist, weil sie Sonnenlicht reflektiert, was für alle Satelliten gilt. Viel schlimmer als das Licht dürfte die Vermüllung des Weltraums durch ausgefallene Starlink-Satelliten werden. Außerdem wird der intensive Funkverkehr sicher zu einem erheblichen Störsignal für Radioteleskope.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.